Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Am 20. März ist Frühlingsbeginn. Es wird langsam wärmer und die Tage werden wieder länger. Der Frühling ist aber auch die Zeit, über die sich Allergiker weniger freuen, denn die Pollen sind jetzt immer mehr im Anmarsch. Warum sind sie so ein Problem? Wie beeinflussen sie unsere Gesundheit und was kann man dagegen tun? Für dieses Thema habe ich heute einen führenden Pollenexperten eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dr. Markus Berger.
Hallo.
Hallo Markus. Du bist HNO-Arzt und Obmann des Vereins Österreichischer Polleninformationsdienst, bist auch im Allergiezentrum Wien-West tätig. Die Pollen sind ja ein Thema, das in der Frühlings- und auch in der Sommerzeit so viele betrifft, dass man fast sagen kann, jeder hat irgendwann mal etwas damit zu tun. Kannst du bitte vielleicht vorweg einmal kurz erklären, was Pollen ganz genau sind?
Pollen werden von Bäumen und Pflanzen produziert, sind quasi der Weg der Fortpflanzung für die Pflanze, werden ausgegeben, ausgestäubt und fliegen dann quasi in der Gegend herum, finden sich ein neues Plätzchen, um dort dann zu einem neuen Baum oder zu einer neuen Pflanze werden zu können.
Und wenn sie da unterwegs sind, dann treiben sie Unfug.
Und während diesem Flug können sie uns Beschwerden machen, genau.
Warum reagieren so viele Menschen auf diese winzigen Partikel? Was passiert da genau im Körper?
Warum jetzt manche reagieren und manche nicht, ist noch nicht so genau geklärt. Wir sagen, circa ein Drittel der Bevölkerung, zumindest der Erwachsenen, leiden unter irgendeiner Form der Allergie und sogar die Hälfte der Kinder. Wie gesagt, der Grund ist ungeklärt. Wir atmen diese Pollen ein, kommen in Kontakt mit denen. Das Immunsystem registriert die aus irgendeinem Grund als Feind, als körperfremd und möchte die quasi abstoßen. Und in diesem Prozess werden sogenannte Antikörper gebildet, die dann so Geschichten wie Histamin zum Beispiel im weiteren Verlauf ausschütten, beziehungsweise andere Zellen, die mit den Antikörpern in Kontakt kommen. Und das verursacht uns dann diese typischen Beschwerden wie rinnende Augen, juckende Nase, all das, was einen halt wirklich fertig macht während der Hauptsaison.
Den einen erwischt es, den anderen nicht. Kann man aber trotzdem sagen, dass es ein bisschen auch was mit einer Vererbung zu tun hat, wenn die Mama oder der Papa Allergiker sind, dass auch das Kind höchstwahrscheinlich eine Allergie haben wird?
Höchstwahrscheinlich würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder von zwei Allergikern ebenfalls eine Allergie haben. Auch das ist wiederum Teil der Forschung, wo man noch nicht so genau weiß, was hat alles Einflüsse und was nicht. Prinzipiell kann man sagen, ein Teil ist Genetik, ein Teil ist sicherlich Aufwachsen oder wie man zum Beispiel auch auf die Welt kommt. Kaiserschnitte haben zum Beispiel eine höhere Chance, eine Allergie zu haben oder auch Kinder, die nicht gestillt werden.
Da gibt es also diese Bauernhofgeschichte, man sollte sein Kind schön in einen Bauernhof stecken, damit es viele Keime, Bakterien und alles Mögliche, was herumfleucht, kennenlernt.
Ja, genau. Also die Bauernhof-Hypothese gibt es eh schon seit vielen, vielen Jahren. Am besten ist es in dem Fall ein Bauernhof mit Kühen, da vor allem Kühe dann leider im Urin also gewisse Proteine haben, die zeigen, dass das vor Allergien schützen könnte. Im Prinzip würde ich mal sagen, jetzt auch im städtischen Bereich, wenn man jetzt nicht hypersteril lebt, einfach ein bisschen in Kontakt mit der Natur kommt, wird das vermutlich ein bisschen helfen, aber da kann man jetzt keine genauen Aussagen tätigen.
Man muss nicht jede Türklinke reinigen, bevor man sie angreift.
Nicht jede Türklinke reinigen, genau, ein bisschen Schmutz ist okay im Leben.
Gut, Allergien können ja im Laufe des Lebens ja auch plötzlich ausbrechen. Kann sein, dass man in der Jugend keine Allergie hatte, aber plötzlich irgendwann spürt man es dann doch. Können sie auch umgekehrt wieder verschwinden, einfach so, wie sie gekommen sind?
Geht beides, genau. Wie gesagt, Hälfte der Kinder, ein Drittel der Erwachsenen, das sieht man schon. Vieles geht mit der Zeit wieder retour, vor allem was Kinder entwickeln, kann dann zum Erwachsenenalter wieder einiges rückläufig werden. Andersherum erleben leider auch viele Erwachsene, dass erst mit 30, 40 oder gar noch später die ersten Beschwerden kommen von Allergien. Ich persönlich habe es mit 24 Jahren das erste Mal erwischt. Ich habe schon gehofft, beide Eltern sind Allergiker. Mich hat es nicht erwischt, aber dann doch in einem Sommer mit 24 Jahren habe ich auf einmal Beschwerden gehabt.
Was ist es? Ein Gras oder ein Baum? Oder
ja,
was
Gräser. Während dem schönsten Sommer, 30 Grad plus draußen, ich muss lernen und beginne auf einmal zu rotzen und zu niesen. Habe nicht mal mehr das Fenster offen lassen können. War nicht so optimal.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Es ist ja faszinierend, wie das Immunsystem arbeitet, aber auch erschreckend. Viele wissen vielleicht gar nicht, wie stark Pollenallergien das tägliche Leben beeinflussen können. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, wie sie sich auf die Lebensqualität auswirken können?
Ja, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie sich das auswirken kann. Wir haben ja unterschiedliche Allergene in der Luft. Es ist ja nicht nur ein Pollen, der in der Luft ist, sondern wir haben am Anfang des Jahres Erle und Hasel, die wir jetzt schon hinter uns haben. Dann kommt die Birke, die jetzt gerade aktuell ist, und die Esche, später noch Gräser und die Kräuter danach. Also es gibt viele unterschiedliche Allergene, auf die man nicht alle reagieren muss, aber kann theoretisch. Das heißt, die Beschwerden können zwischen ein paar Wochen und mehreren Monaten dauern. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man wirklich täglich für mehrere Monate juckende Augen, laufende Nase hat, dann kann das sehr beeinträchtigend sein. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel so ein chronischer Schlafmangel, der durch diese Beschwerden entsteht, auch Depressionen verursachen kann. Kinder haben eine schlechtere Schulleistung mit starken Allergien und auch die Arbeitsleistung kann dementsprechend beeinflusst werden.
All das wollen wir eigentlich überhaupt nicht.
Genau, also alles vermeiden, vor allem halt Themen wie Depression sollte man nicht ignorieren.
Deswegen ist es wichtig, wie so oft, wenn es um unsere Gesundheit geht, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Aber was können Betroffene außer Medikamente zu nehmen tun? Das Problem ist ja, dass die Pollen durch die Luft fliegen und so winzig sind, dass man den Eindruck hat, man kann sie eigentlich nicht vermeiden. Doch das stimmt nicht ganz, oder?
Ja, genau. Frühe Maßnahmen sind wirklich ganz, ganz wichtig bei der Allergie. Das beginnt schon mal damit, dass man sich halt wirklich mal austesten lässt. Viele tun das ja ab mit dem Sommerschnupfen, wie man es ja auch früher gern genannt hat, oder eine Erkältung, die jedes Jahr zur selben Zeit herumkommt. Wenn sowas der Fall sein sollte, dann bitte abklären lassen, weil das kann über die Zeit schlimmer werden. Es kann dann auch einen sogenannten Etagenwechsel geben, dass man mit der Zeit ein Asthma entwickelt. Das heißt, Punkt Nummer 1, abklären lassen. Wenn man dann mal weiß, welche Allergie man überhaupt hat, dann besteht die Therapie aus 3 Säulen, sagen wir immer. Nummer 1 ist die Prävention. Das ist das, worauf wir uns in der Polleninformation fokussieren. Wir möchten allen Allergikerinnen diese Thematik bestmöglich erleichtern, indem wir Pollenvorhersagen machen, 4-Tages-Prognosen in die Zukunft, was ist jetzt aktuell in der Luft, auch stundengenaue Vorhersagen, dass man quasi planen kann, wie lüftet man, wann geht man raus, halt wie es bestmöglich geht. Dann haben wir auch viele Tipps auf unserer Website, wie man Beschwerden verringern kann. Also das beginnt zum Beispiel bei den viel gehassten FFP2-Masken, die dennoch, auch wenn sie nicht mehr beliebt sind oder nie beliebt waren, noch Beschwerden reduzieren können. Für zu Hause gibt es dann zum Beispiel Luftreiniger oder auch die Pollenschutzgitter, die immer weiterentwickelt werden, die immer besser werden, damit man auch zu Hause ein möglichst allergenfreies Umfeld hat.
Sind diese Schutzgitter so wie Fliegengitter oder ist das dann noch kleiner?
Noch kleiner, genau.
Da gibt es einen Unterschied.
Da gibt es einen Unterschied. Das sind nicht einfach nur Fliegenschutzgitter, weil die Pollen ja doch viel kleiner sind als Fliegen, lassen aber dennoch eben Luft durch und können aber Pollen und in manchen Fällen, die sehr modernen, können auch teilweise schon Luftverschmutzungspartikel draußen halten. Und damit kann man dann zumindest während den heißen Sommertagen oder den schönen Frühlingstagen lüften und muss sich keine Gedanken oder weniger Gedanken um die Pollenallergie machen.
Wie ist das in der Nacht? Gut, da das Fenster offen zu haben, ist da mehr Ruhe? Schlafen die Pollen?
Das ist ein Thema, das auch gern angeredet wird, angesprochen wird. Die Pollen schlafen tatsächlich, kann man schon so sagen. Nur es gibt halt noch Länder um uns herum. Das ist eher das Thema. Pollen können hunderte Kilometer fliegen. Das sehen wir vor allem im Herbst beim Ragweed, wo dann nachts über die lokale Produktion zurückgeht. Aber dann kommen auf einmal Massen an Pollen aus dem Umland reingeweht durch irgendwelche größeren Windböen, die halt über den Kontinent ziehen. Und damit kann man leider auch keine einheitliche Aussage mehr machen. Deswegen auch unsere stundengenauen Vorhersagen. Auf der Idee basiert eigentlich dieses Feature sozusagen. So, jetzt haben wir aber noch 2 weitere Säulen. Die zweite ist die, die die meisten am besten kennen. Das ist die medikamentöse Therapie, heißt Antihistaminika, Nasensprays, hilft bei den Beschwerden, aber nicht bei der Allergie selber. Das ist ein großes Problem, weil sich die meisten Allergikerinnen einfach immer über die Saison drüber wursteln sozusagen, aber das ändert halt nichts an ihrer Allergie, das ist das Doofe. Und daher gibt es die dritte ganz, ganz wichtige Säule, das ist die Immuntherapie. Allergenspezifische Immuntherapie, das ist diese Spritzenkur oder die Tropfen unter die Zunge oder Tabletten unter die Zunge. Gibt es seit vielen Jahren, wird aber stetig weiterentwickelt und wird immer besser. Ist wirklich, wirklich wichtig, wenn die Allergie nicht in den Griff zu bekommen ist, dass man die macht. Ich habe es jetzt selber dieses Jahr begonnen zum ersten Mal. Ich kriege die Spritze. Ja, es juckt, muss ich zugeben. Es ist unangenehm, aber es zahlt sich aus und es ist wirklich nicht so schlimm, wie viele glauben. Also auch wenn man natürlich Spritzen nicht gern hat, sollte man sich wirklich überlegen, weil damit kann man dann auch so Themen wie Asthma zum Beispiel in der Zukunft verringern, das Risiko fürs Entwickeln von Asthma.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Gibt es auch alternative Methoden? Du hast jetzt schon einige tolle Sachen gesagt, aber es wird immer wieder diskutiert, wenn es um Hausmittel geht, Ernährung oder sogar Akupunktur.
Ja, schwieriges Thema, wenn man als Mediziner darüber reden möchte und weiterhin keinen Hass aus dem Umfeld bekommen möchte. Es gibt zahlreiche Hausmittel, die helfen können. Mein Lieblingstipp als HNO-Arzt ist ja immer die einfachen Meersalztropfen. Meersalz-Nasenspray oder auch Augentropfen kriegt man in der Apotheke oder auch teilweise in anderen Märkten. Braucht man kein Rezept dafür und schon allein das hat so einen reinigenden Effekt für die Nase, dass man zumindest die Allergene ein bisschen rausbekommt aus den Schleimhäuten. Akupunktur, auch interessantes Thema. Wir haben auch eine Studie zusammen mit Berlin gemacht, indem wir uns die ganzen alternativmedizinischen Produkte angeschaut haben mal. Aus den Studien, die es so über die Jahre gegeben hat, ist Akupunktur noch am ehesten das, was helfen könnte. Also dem Rahmen würde ich sagen, wenn es hilft, dann hilft's. Mhm. Also wenn es hilft, dann schaut es nichts und dementsprechend kann man schon versuchen, wenn man starke Belastungen hat.
Genau, wenn der Leidensdruck hoch ist, dann einfach ausprobieren und schauen. Wahrscheinlich reagiert auch jeder anders.
Ja, auf jeden Fall.
Wie war die Saison bisher und was erwartet uns noch die kommenden Wochen oder beziehungsweise Monate?
Ja, wie war die Saison bisher? Spannendes Thema. Wir hatten heuer ausnahmsweise mal keinen mega frühen Start in die Saison. Wir haben ja die letzten Jahre immer gepredigt, die Saison startet früher und früher. Haben uns das jetzt auch angeschaut, wie das über die letzten 20 Jahre so war. Und wenn man sich es auf einer langen Strecke anschaut, dann kann man sagen, so 10 bis 20 Tage früher beginnt die Saison der Frühblüher, also Erle, Hasel, Esche, Birke im Vergleich zu früher dementsprechend. Heuer war das ein bisschen anders, weil wir doch sehr kühle Temperaturen hatten. Hatten dann aber einen
fulminanten Start ab März.
Genau, einen abrupten Anstieg. Mhm. Die Hälfte von Österreich hat gejubelt über die plötzlichen 18 Grad Temperaturen und den Sonnenschein. Andere hatten halt sehr viel Leid darunter, weil dann die Konzentrationen sprunghaft angestiegen sind.
Mhm. Luftverschmutzung hat einen Einfluss auf Allergiker auf jeden Fall, vor allem die Ozonwerte. Da hast du sogar eine Studie dazu gemacht.
Ja, das war meine Diplomarbeit, die ich noch während dem Studium gemacht habe. Der Einfluss von Luftverschmutzung auf Allergikerinnen in Wien. Da haben wir uns quasi die wichtigsten Werte angeschaut, die so Wien misst. Das ist ein super Netzwerk, das auch frei zugänglich ist. Also man kann sich die Daten runterladen, wenn es einen interessiert. Und da haben wir dann gesehen, anhand von Beschwerdedaten, die in unserem digitalen Tagebuch eingetragen wurden, dass vor allem die Ozonwerte während den Sommermonaten Beschwerden verstärken können. Ozon entsteht aus UV-Strahlung und Luftverschmutzung und ist dementsprechend halt während den heißen Sommermonaten besonders hoch. Und das korreliert dann halt leider auch sehr gut mit dem Gräserpollenflug.
Klimaerwärmung beeinflusst ganz bestimmt die Pollensaison. Aber was denkst du, wie wird sich das Thema Pollenallergie in der Zukunft entwickeln? Wird es immer mehr Menschen betreffen? Werden wir immer mehr Allergene haben?
Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Wir fassen es gerne unter einem eigenen Begriff zusammen, der nennt sich One Health. Und soll quasi die Interaktion zwischen Mensch, Tier und Umwelt ein bisschen zusammenfassen, da Klimaerwärmung, globale Erwärmung ja nicht nur einen Einfluss auf die Menschen hat, sondern auch auf die Pflanzen und das wiederum einen Einfluss auf uns hat. Das ist halt ein interdisziplinärer Ansatz, der recht interessant ist. Prinzipiell wird sich sehr viel ändern. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit dafür alles haben. Man sagt, die Allergien steigen mit der Zeit. Allerdings auch in Industrieländern erreicht es dann irgendwann ein Plateau. Also es ist jetzt schwer zu sagen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Was man sehr wohl sagen kann, ist, dass die Frühblüher wie Erle, Hasel, Birke zunehmend unglücklicher mit den warmen Temperaturen werden. Die sind das natürlich nicht gewohnt, so heiße Temperaturen im Frühjahr zu haben. Und eine Hypothese, die es gibt, ist, dass die halt zunehmend in höhere Regionen dann abwandern. Jetzt produzieren sie noch sehr viele Pollen, einfach als Stressfaktor. Das könnte in Zukunft abnehmen, das ist reine Zukunftstheorie, und könnte in Zukunft durch mediterrane Pflanzen ersetzt werden. Das wären dann so Themen wie Zypressen oder Glaskraut, die dann zunehmend bei uns, denen es halt besser geht, weil wir dann so warme Temperaturen haben.
Genau, weil jetzt, glaube ich, flüchtet man ganz gern, wenn man eine Allergie hat, eher auf den Berg rauf, da ist weniger los.
Das ist immer ein guter Tipp. Genau, man muss es ein bisschen differenzieren. Zum Beispiel, wenn man sich Erle und Hasel jetzt während diesem ersten Temperaturanstieg im März angeschaut hat, war dann die Erle in den niederen Regionen aktiv und die Hasel, die hat schon in den niederen Regionen abgeblüht und war dann in den höheren Regionen aktiv.
Das ist übel, das heißt, irgendwo lauert immer irgendwas.
Nicht unbedingt, aber deswegen ist es so wichtig, sich halt immer zu informieren, weil es ist sehr kompliziert und es gibt keine einheitliche Aussage. Mhm. Was auch, glaube ich, dann noch sehr interessant wird in der Zukunft ist, wir kriegen immer mehr Meldungen aus dem Burgenland, dass während dem Sommer Oliven angepflanzt werden. Das Klima im Burgenland wird zunehmend besser für Olivenbäume. Die können halt damit dann super Oliven oder Olivenöl produzieren. Oliven sind aber kreuzreaktiv auf die Esche, die jetzt im März aktiv ist.
Okay.
Das heißt, wenn das zunimmt, dieser Anbau, dann könnte Eschenallergikerinnen nochmal eine zusätzliche Belastung durch diese Oliven erwarten.
Eieiei.
Also wir sind stetig im Wandel, was das angeht.
Die Flucht ans Meer, ist das eine gute Idee?
Die Flucht ans Meer ist auch wiederum ein Thema, wenn es jetzt quasi das Griechenland ist als Meer, ist auch wieder ein Thema Oliven zum Beispiel.
Nehmen wir jetzt nur Italien.
Nur Italien.
Adria.
Okay, muss man sich mit den Gräsern wieder anschauen, wann die dort blühen.
Okay.
Wenn, dann sollte man schon fast Kontinent wechseln. Und oder sich eben, wir haben auch extra dafür Karten auf unserer Website, so Europakarten, wo man sieht, wann was blüht, weil wir so eben auch den Urlaub vereinfachen wollen. Die Gräser beginnen tendenziell zum Beispiel so April, Mai herum im Süden dann von Europa und gehen dann über die Monate rauf in den Norden. Das heißt, man kann sehr wohl planen, ob man jetzt nach Norwegen fliegt oder nach Italien. Man muss nur den richtigen Monat aussuchen.
Genau. Was ich auch noch wissen wollte, hilft auch Haare waschen, Kleidung vielleicht im Vorzimmer lassen und nicht in den Wohnraum mit hineinnehmen?
Ja, sind
das auch Tipps?
Das sind super Tipps. Ja, das ist halt, Pollen bleiben sehr wohl in den Haaren und auch an der Kleidung haften. Und wenn man das Ganze im Vorzimmer auszieht, wechselt, mit dem man draußen war, wenn man sich die Haare wascht, dann auch bitte aufpassen, wenn man einen Hund hat, der hat dann genauso die Pollen im Fell, dann kann das ja wohl auch die Konzentration in den eigenen vier Wänden verringern.
Also es gibt schon ganz tolle Tipps, wie man es ein bisschen besser machen kann in dieser Zeit.
Ja, genau. Viele kleine Sachen können auch eine große Wirkung haben.
Du bist im Allergiezentrum in Wien tätig. Wo man dich ganz genau findet, habe ich in den Shownotes verlinkt. Du bist aber auch Obmann des Vereins Österreichischer Polleninformationsdienst. Gibt es Neuigkeiten bei der Polleninformation?
Ja, wir probieren uns ja stetig weiterzuentwickeln. Wir möchten auch wissenschaftlich immer top aktuell sein, dass da halt zum Beispiel mit dem Thema Luftverschmutzung, dass wir da immer gut informieren können. Unser aktuellstes Thema, das ich persönlich einfach sehr cool finde, weil ich auch ein bisschen so ein Technik-Nerd bin, ist, dass wir einen Podcast haben.
Wie heißt er? Wo finde ich ihn? Was gibt es da für Informationen?
Also das ist der Insider Pollen Podcast, ist quasi unsere Idee, unser Angebot noch zugänglicher zu machen für die Bevölkerung, dass man aktuelle Vorhersagen noch leichter findet. Und das Coole an dem Ganzen ist, dass ich für den eigentlich wenig machen muss. Der Podcast wird zwar von meiner Stimme vorgelesen oder man hört meine Stimme, aber es ist eine KI, die auf meine Stimme trainiert wurde.
Das heißt, du gibst schon die Information, natürlich, die Infos sind von dir, aber die KI wandelt das alles um in deine Stimme.
Genau, wir schreiben viele Prognosen für Österreich, also auch für die einzelnen Bundesländer und kriegen auch dann Prognosen von den Kollegen aus den Bundesländern. Und das wäre viel zu viel Text, als das Ganze selber vorlesen zu können. Ich hätte einfach die Zeit dafür nicht. Und deswegen haben wir das versuchsweise gestartet, so eine KI drauf zu trainieren. Und das funktioniert so gut, dass wir das jetzt einfach weitermachen und als Podcast laufen lassen.
Insider-Pollen-Podcast.
Insider-Pollen-Podcast.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Überall, wo es Podcasts
gibt, genau. Und wenn die Pollen gibt, gibt es dann auch fast täglich, muss man sagen.
Genau, ja. Also in den akuten Fällen sozusagen probieren wir dann wirklich fast täglich Änderungen in der Vorhersage auszuschicken.
Super. Markus, mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Gibt es dir eine Sache, die du täglich tust, um gesund und glücklich zu bleiben?
Schwierige Frage. Meine wichtigsten Sachen im Leben sind Zeit für sich finden und gutes Essen. Wenn ich die beiden Sachen habe, bin ich
glücklich.
Gesund und glücklich.
Sehr gut. Pollen sind viel mehr als nur eine lästige Plage während der Allergiesaison. Sie sind ein Signal für die Herausforderungen, denen unser Immunsystem gegenübersteht und auch für die Veränderungen in unserer Umwelt. Besonders der Klimawandel verschärft die Situation, indem er die Pollenflugzeiten verlängert und die Konzentration in der Luft erhöht. Das Ziel sollte sein, als Gesellschaft besser zu verstehen, wie Pollen mit Gesundheit und Umwelt zusammenhängen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit wir alle auch in Zukunft gesund und glücklich bleiben. Lieber Dr. Berger, lieber Markus, das ist ganz interessant gewesen, obwohl ich keine Klopf, Klopf, Klopf und so soll es bleiben Allergie habe. Das ist sehr, sehr spannend und war sehr hilfreich für all jene, die damit zu kämpfen haben. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.